Servus, ihr Lieben da draußen. Heute mache ich genau das, was ihr von mir erwarten tut, wenn ich meine Halbjahresbestellung fertig habe. Also nicht ausschließlich das, was ihr von mir erwarten tut. Also meckern. Eigentlich will ich euch erzählen, dass das für mich alles immer mehr eine fremde Welt wird. Also verbal, aber eben nicht bloß. Deswegen fange ich jetzt einmal mit den Neologismen an. Also als erstes Beispiel. Mein fränkisches Oberstüble ist deswegen in der letzten Zeit ganz schön aus Schwitzen gekommen. Aber jetzt, wo es rum ist, kann ich mein neu erlerntes Wissen mit euch teilen. Jede Menge neue Wörter habe ich gelernt. Also echt, ich halte mich ja eigentlich für relativ eloquent. Mit einem ziemlich großen Wortschatz. Also nicht bloß im Fränkischen, auch im Hochdeutsch. Trotzdem hätte ich bald ein Wörterbuch braucht, bis ich geschnallt habe, dass ich die meisten von den Wörtern einfach aus dem Angelsächsischen ableite. Hate to love bedeutet, dass zwei Leute sich eigentlich überhaupt nicht möchten, aber die Hormönli an einem Drehbuch geschrieben haben. Das wird dann auch gern ein wenig spicy, also sexuell aufgeladen. Da gibt's sogar eine Spice-Skala, meistens von 1 bis 5. Und wenn das nachher eine 5 ist, wird's schon ganz schön explizit. Früher hätte man gesagt, pornografisch, und hätten's unterm Ladentisch verkäufen müssen. Heute ist es spicy und auf der Spiegel-Bestsellerlisten drauf. Hate to love kann auch in einer Forced Proximity vorkommen. Also wenn Leute unter Zwang beieinander sind. Früher haben wir das gegen den Willen verheiratet genannt. Und dass das schon alles gut werden wird, war das dumme Geschmarri von der Mutter, der wo es früher genauso gegangen ist. Wo das also eigentlich hätte besser wissen müssen. Gesagt hat sie das aus so einer Art fatalistischer Schicklichkeitshörigkeit. War ein schöner Scheiß, wo wir in meiner Generation eigentlich froh drüber waren, dass wir die Zeit überwunden haben. Heute ist es irgendwie sexy und anscheinend sowas wie verlockende Fantasie. Naja, wie auch immer, ich hab's verstanden. Enemies to lovers ist übrigens im Prinzip das Gleiche, also glaubig. Meistens ist der Grund dafür, dass die Hormönli von den weiblichen Hauptcharakteren durcheinander bringt, irgendwie so ein Alpha-Männle mit einem Körper wie einer von den Chippendales und einem Charakter von einem astreinen Arschloch. Der ist dann zum Beispiel ein Verbrecher von der Mafia, ein richtig böser Feldherr von den Gegnern, wo das ganze Volk von der Heldin ausrotten wollen. Oder was weiß ich. Da steht nachher noch immer dabei, dass die sich entscheiden muss zwischen dem Wohl und Wehe von ihrem Volk und ihrem Herzen. Ich glaube eher, dass das nicht so viel mit dem Herzen zu tun hat, sondern eher mit den unterdrückten Hormönli. Aber ich bin ja bloß ein Kerl, der wo vor sowas keine Ahnung hab kann oder darf. Aber es ist nicht immer so böse. Ab und an ist es auch cozy. Oder liebenswert und in einer Wohlfühlwelt. Oder das Ganze ist eine Rom-Com, also eine romantische Komödie. Grumpy, Grumpy oder Grumpy Sunshine ist nachher Geschmackssache. Kann ein Slowburn sein, wenn die das gemütlich angehen lass. Kann ein Slowburn sein, wenn die das gemütlich angehen lass. Gibt's dann oft als He Falls First. Wenn der MMC, also der männliche Hauptcharakter, sich schon längst nahe die Protagonistin verliebt hat, gibt's auch als He Fall Harder. Also nicht bloß zuerst, sondern auch heftig, beziehungsweise heftiger. Das nennt man nachher obsessed, also sozusagen besessen oder zumindest brutal fokussiert. Neben den kriminellen Arschlöchern und den feindlichen Despoten gibt's aber auch Hockeyspieler, Feuerwehrleute, Superstars oder Leute aus dem Hochadel, also Royals. Glaubt's mir, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und kein einziger Verlag, wo nicht sein Sortiment nach die Richtung verschoben hat. Du liest diese Begriffli also immer wieder. Und nach deinen 2 Wochen intensiver Beschäftigung sind die in all meinen Sprachgebrauch übergegangen. Was aber zu den Wörtern noch dazukommt, sind die Verbsprüchli. Bewegende YA-Story, also für junge Erwachsene, Young Adult. Wobei ich mich an der Stelle frage, wie jung die sein darf mit den pornografischen Inhalten und gleichzeitig, wie lang man ein junger Erwachsener ist. Ja, dabei fallen den Werbetexten Themen wie Mental Health, Empowerment als Werbeslogan ein. Also ich tue mir da in dem Zusammenhang schwer. Was mir auf jeden Fall klar ist, ist, dass der fast schon putzig anmutende Versuch einiger konservativer Verlauche, das Ganze seriös zum Verpack, denn hippen Formulierungen nicht standhalten kann. Spicy Enemies to Lovers ist einfach vielsauchender als zeitgenössischer Liebesroman und ich glaube, dass das in ein paar Jahren eh keiner mehr verstehen wird. Damit lasse ich das mit den Neologismen jetzt für heute mal gut sein. Kommen wir mal zur zugegebenermaßen opulenten Optik. Aber dummerweise halt immer derselbe Stil. Nachher ist es jetzt optisch mittlerweile ehrlich gesagt ein Einheitsbrei. Wenn's eh das Büchle in limitierter Erstauflage gibt, ich zitiere, mit wunderschön gestalteten Farbschnitt, nachher ist es halt auch nichts Besonderes mehr. Sondern der gleiche Einheitsbrei wie vor etlichen Jahren, die Kapuze-Männli auf jedem Cover oder die Boris Vallejo-Clones in den 80ern. Praktisch ist es für mich auch eins von denen Problemli. Wenn jetzt nämlich auch wieder alles gleich aussieht tut und mit denselben Slogans beworben wird, ist es enorm schwierig, irgendwas auszusuchen, was interessant sein könnte. Im nächsten Jahr sind wir dann schlauer. Da stellt sich nämlich raus, bei wie vielen von den Büchli die limitierte Erstauflage immer noch ausgeliefert wird. Dass jetzt viel als wertiges gebundenes Buch erscheint, ist ja schön. Im Gegenteil, war das schon immer mein Wunsch. Also bei Top Dylan. Dass es halt keinerlei Differenzierung gibt, tut, ist das Problem. Heine hat da zum Beispiel ein paar echt schöne Klassiker, wo jetzt auch in der Form rauskommt tun. Mischt die aber derart wild mit all den Dillen, die wo nachher in den Buchkaufhäusern zusammengestellt werden, quasi thematisch vereint, dass du gar nichts mehr blickst. Dabei tun die ihren zugegebenermaßen realistischen Marktwert einfach bloß dadurch erzielen, dass sie hübsch ausschauen tun, aber simpel gestrickt sind. Dadurch, dass sie niedere Instinkte befriedigen tun und dabei aber bibliophil genug ausschauen, um salonfähig zu sein und gleichzeitig so einen romantisch-kitschigen Touch haben, dass sie als dekorative Elemente für die Gefilde von kleinen Mädels oder nimmer ganz so kleine, aber jung gebliebene Mädels herhalten können. Aber bleiben wir erst einmal noch beim Thema Sprach. Genauer gesagt, bei der englischen Sprach. Da habe ich zwar auch schon oft drüber geredet und geschrieben, aber wieso muss alles immer Englisch sein? Wenn Shadows Darken the Sun, Goldgrass Manor Trilogy oder Faded Fixation? Weil's nachher besser klingt, oder? Aber wenn's deutsche Autorinnen sind? Alles übrigens Fangirls, die übrigens auch alle Katzen haben, du. Oder im Notfall ein paar kleine Hunde, Chihuahuas zum Beispiel, und alle gern lange Spaziergänge machen. Wenn sie keine Katze haben, nachher wird wenigstens ein entsprechender Pseudonym gewählt. Katzi zum Beispiel, habe ich gesehen. Auch noch ein schönes Stichwort. Pseudonym gibt's nämlich auch ein paar trauliche. Meistens auch Englisch und immer sprechend, sozusagen geben die schon einen Vorgeschmack auf das, was kommt. H.C. Dolores. Naja, da wird's wohl Schmerz und Leid geben. Meine romanische Grundbildung ist nämlich auch nicht schlecht. Dolor Dolores, der Schmerz. Die lebt übrigens mit einer eochigen Katz und einem Corgi zusammen. Also dem Lieblingshund von der Queen. Ach ja, was man nicht vergessen darf, Alle miteinander sind immer und ausschließlich Bestseller-Autorinnen. Spiegel, New York Times und was weiß ich. Also zusätzlich dazu, dass sie TikTok-Sensations sind. Und die Bücher sind natürlich immer Spitzentitel. Wie soll das auch anders sein? Bei einer Spiegel-Bestseller-Autorin aus Deutschland mit so einem traumhaften Titel wie Royal Fake. Aber wenn man genau in dem Fall vielleicht doch über ein wenig klangvollem Pseudonym nachdenken sollte. Geht ja. Zum Beispiel Frau Charlotte Robinson. Da ist eigentlich schon klar, dass die schreiben wird. Kim Stanley Robinson könnte das Vorbild sein. Also Mars Robinsonade. Auch noch ein Wort. Also Andy Weir, Marsianer. Sag ich doch, ein gut gewähltes Pseudonym macht's gleich allen leichter, sich zurechtzufinden. Adene Sprüchli-Klopfer von der Werbetextabteilung. Dan Brown trifft auf Andy Weir. Sag ich doch. Also versteht mich nicht falsch, das Buch von der Frau Robinson muss nicht schlecht sein. Aber es steht halt im Katalog zwischen Slowburn-Liebesromanen und Academy-Adelsschmonzetten. Da geht mir einfach die Lust ab, mich näher damit zu beschäftigen. Kann schon sein, dass das nachher ungerecht ist. Vielleicht eine kindische Trotzaktion, die wo mir eigentlich zu denken geben soll. Ob das nicht einfach an mir liegt, tut. Mein typische Quertreiberei. Ich sag bloß, 7 Jahre nicht geraucht, dann wieder angefangen. Weil mir die Art und Weise gegen den Strich gegangen ist. Klar ist es mir bewusst, dass das eine dumme Trotzreaktion ist und dass ich damit kein Signal send, du, als Märtyrer. An solche Punkten bin ich nicht besser wie die Aluhüt-Leute. Dass das in der Endphase von der Fußball-WM 2010 war, nach dem Spiel gegen Argentinien, wo mir die 4:0 weggebitscht haben. Und dass da jeder, wo er wenn gern in einer Feierlaune ist, müde und verkatert daheim geblieben ist, wird ja nicht so weit kommen. Doch, weil alle Spaßbremsen zu einer Gang sind. Herr Eibach. Gratulation, Herr Frankenberger von der ÖDP. Herr Eibach, alles Eiferer. Herr Eibach, Sie machen sich lächerlich und verspielen jeglichen Rest an Glaubwürdigkeit und Reputation. Na gut, eigentlich wollte ich bloß verklären, dass das bei mir so eine Art Reflex ist. Ich weiß schon, dass das nicht gegen mich geht. Dass das Marktstrategien, welchen heutigen Kaufverhalten sind. Aber wenn ich da immer noch einen nicht so recht aufgedröselten Zirkelschluss vermute, also ein Henne-Ei-Problem. Fakt ist, dass die Käufergruppe weggebrochen ist, die wo bis nach die 80er garantiert hat, dass etliche namhafte Verlage sowohl ein ambitioniertes und vorbildlich kuratiertes Programm anbieten konnten, als auch eine ausreichend große Auswahl an Trash- und Schundtiteln. Zugegebenermaßen vorwiegend für Leute mit Y-Chromosomli. Was übrigens immer wieder zu Entrüstungsstürmen seitens einer erwachten Gruppe von Menschen ohne diese Chromosomli geführt hat. Ich habe damals immer gesagt, dass ich schon weiß, dass das Trash ist und dass ich sehr wohl den Unterschied kenne zwischen den Titeln, wo ich aus literarischem Interesse lese, du, und denen, wo für mich halt einfach einen gewissen Unterhaltungswert haben, du. Im Übrigen war der Trash damals auch noch ziemlich günstig. Heftli halt, wie die Balbs. Aber aus denen Formaten sind fei auch ein paar literarische Größen hervorgegangen. Nur einmal so. Wenn ich mich jetzt Zeder und Mario rufend auslasse, du, über den heutigen Buchmarkt, nachher muss ich auch einmal versuchen, da ein wenig objektiver drauf zum gucken. Eben, dass die Leute von damals eben aussterbt, du, oder schon ausgestorben sind. Und jetzt werden sie eben abgelöst von einer neuen kaufkräftigen Zielgruppe. Und die bestimmt eben heute, wo's lang geht. Dass ich damit mal Problemli hab, liegt wahrscheinlich daran, dass ich selber zu der Gruppe von Fossilien gehör, du. Warte mal, nachher muss ich mich selber hinterfragen, glaub ich. Jetzt einmal ganz ehrlich, Herr Eibach. Egal wie abschätzig Sie sich über diesen heutigen Trash äußern, ist es immerhin erstaunlich, wie viele dieser neuen Autorinnen eine echte und direkte Verbindung zum Buch haben. Eigentlich alle definieren sich darüber, dass sie seit frühester Kindheit lesen, viel lesen, genau wie Sie seinerzeit. Häufig kommen Sie aus dem Buchhandel, sind Verlegerinnen oder Buchhändlerinnen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Was ist es also genau, das Sie kritisieren? Ist es nicht einfach vielmehr der normale Lauf der Dinge, dass Sie jetzt der Generation Ihrer eigenen, früheren Eltern und Großeltern angehören? Dass Sie entsprechend Ihrem eigenen biologischen Alter nicht mehr in der Lage sind, Verständnis aufzubringen? Für die Themen, die eine neue Generation beschäftigen? Herr Aibach, kann es sein, dass Sie jetzt einfach in der Rolle Ihrer damaligen Deutschlehrer aufgehen? Goethe über Asimov? Schiller über Le Guin? Kann es sein, dass Sie prinzipiell alles Moderne als Schund oder zumindest wohlwollend als eskapistische Unterhaltungsliteratur betiteln? Klingelt es da bei Ihnen, Herr Aibach? Krause und schwerwiegende Fragen, wo ich mir da jetzt stellen müsst. Selbstzweifel. Ins Wanken geratenes Selbstverständnis. Könnte es sein, dass ich jetzt echt der alte Depp bin, der wo ständig rummeckert und über die jungen Leute bloß den Kopf schütteln kann? Ja, Herr Reibach. Und dass Sie sich peinlicherweise bis heute in Ihre pseudo-jugendlichen Klamotten zwängen, macht die Sache auch nicht besser. Das ist allerfeinste Verdrängung. Dementia lässt grüßen. Verdammt, ist es am Ende wahr? Ist das ganze Zeug, was jedes Jahr zwei- bis dreimal in den Prospektli abriesen wird, gar nicht so schlecht und vor allem gar nicht so anders wie früher? Bin ich einfach bloß zu verstockt, um mich drauf einzulassen? Bin ich Städler und Waldorf in Personalunion? Der nervige alte Sack, der wo sein Frust nach die Welt schreit? Weil er genau das ist, nämlich ein alter Sack. Ich habe da eine ganz klare Vorstellung von der Antwort auf all diese Fragen. Aber die hat der Solipsist in Frederick Browns gleichnamiger Kurzgeschichte, ja. Ist übrigens ein tolles Büchle, damals bei Diogenes erschienen, in der Zeit, wo ich vorhin's vorerzählt habe, wo die großen Verlage noch Science Fiction und Fantasy stolz im Programm geführt haben. Flitterwochen in der Hölle war der Titel. Übrigens noch früher auch schon einmal, da eben als Häftle bei Möwig, derer Sonderband 71, 1963, mit dem Titelbild vom guten alten Johnny Brook. Aber dass ich all das wisst du und gleichzeitig nix mit dem neuen Zeug auffangen kann, hat sicher nix mit meinem Alter zum Du. Ich bin noch kein Alteisen. Und jetzt höre ich auf mit dem Geschmarr. Wünsche euch auch am kommenden Wochenende viel Spaß und Freude und verabschiede mich wie immer polyglott mit meinem allseits beliebten Ciao, Arrivederci, euer Gerd. Und diesmal brauche ich kein Feedback, sicher.